WWU-Cast. Wissen, Leben, Hören.
Willkommen, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, zum neuen WWU-Cast. Mein Name ist Norbert Robers, ich bin Pressesprecher der Universität Münster und ich freue mich sehr, dass Sie sich auch für die heutige Folge interessieren. Wir haben ein Thema, von dem viele wahrscheinlich glaubten, dass wir es schon längst überwunden haben, die deutsche Teilung. Denn schließlich ist es schon 30 Jahre her, dass die Deutschen am 3. Oktober 1990 die Vereinigung der beiden deutschen Staaten feierten. Gut 40 Jahre lang war Deutschland in die BRD und in die DDR geteilt gewesen. Knapp ein Jahr nach dem Fall der Mauer am 9. November 1989 trat die DDR der Bundesrepublik bei. So hatte es die erste frei gewählte DDR-Volkskammer im August 1990 mit exakt 294 gegen 62 Stimmen bei 7 Enthaltungen beschlossen. 3 Jahrzehnte sind somit seitdem vergangen und umso überraschender, dass Wissenschaftler, die im Auftrag der Bertelsmann-Stiftung jetzt die Gemütslage der Deutschen untersuchten, herausfanden, dass sich viele Ostdeutsche immer noch als Bürger zweiter Klasse empfinden. Ist das wirklich der Fall? Oder ist das der typisch deutsche Pessimismus? Oder noch schlimmer, die schon oft beklagte Undankbarkeit der Ostdeutschen, die wiederum ebenso häufig auf die Überheblichkeit und Arroganz der Wessis verwiesen haben? Ich freue mich jedenfalls über einen sehr kundigen und gewissermaßen selbst betroffenen Gesprächspartner, der mit seinem unlängst erschienenen Buch »Das unzufriedene Volk« offenbar zu einer ähnlichen Einschätzung kommt wie die gerade zitierten Wissenschaftler. Professor Dr. Detlef Pollack, 1955 in Weimar geboren, studierte von 1976 bis 1981 Theologie in Leipzig. Er habilitierte sich nach der Wende an der Universität Bielefeld und lehrte und forschte danach an den Universitäten Leipzig, Frankfurt-Oder und New York. Seit 2008 hat er den Lehrstuhl für Religionssoziologie an der Universität Münster inne und ist gleichzeitig stellvertretender Sprecher des Exzellenzclusters Religion und Politik der WWU. Willkommen zum WWU-Podcast, Detlef Pollack.
Vielen Dank, Herr Robers, für die Einladung. Ich freue mich auf das Gespräch mit Ihnen.
Ja, danke schön. Herr Pollack, ich habe mich auch nicht zuletzt in Vorbereitung auf diesen Podcast auch mit manchen anderen West- und Ostdeutschen unterhalten, von denen die meisten, muss ich ehrlich sagen, gesagt haben, wir denken gar nicht mehr in diesen Kategorien Ost und West. Was stimmt denn nun Ihrer Einschätzung nach? Sind wir noch gespalten oder sind wir mittlerweile ein geeintes Volk?
Das kommt, glaube ich, sehr stark darauf an, mit wem man gerade spricht. Also wenn man mit Westdeutschen spricht und sich dabei sozusagen auf seine Ostvergangenheit beruft, dann spielt die Differenz zwischen Ost und West sehr wohl eine große Rolle. Dagegen, wenn man sozusagen gar nicht erkennbar ist als Ostdeutscher, dann kann man davon ausgehen, dass die meisten das gar nicht mehr empfinden. Man selber empfindet es vielleicht nicht, auch die anderen empfinden es gar nicht, spielt gewissermaßen keine Rolle. Hm. Aber ich würde sagen, je nachdem, mit wem man spricht, kommt man in unterschiedliche Positionen und wird man als Ostdeutscher identifiziert oder sogar trägt sich selber sozusagen mit dem Gedanken, sich als Ostdeutscher zu präsentieren. Und das hängt also von der jeweiligen Kommunikationssituation in meinen Augen ab.
Oder kann es sogar so sein, je öfter wir darüber sprechen, und wir Deutschen machen das ja seit nunmehr 30 Jahren, dass wir jedes Jahr zu dem entsprechenden Jahrestag unsere Gemütslage nochmal auf den Prüfstand stellen, je öfter wir darüber sprechen, umso mehr verfestigt sich dieser Eindruck der Spaltung, also so dass das praktisch schon ein selbst herbeigeredetes Problem ist? Oder glauben Sie tatsächlich, nee, das ist schon gut und richtig, dass wir den unterschiedlichen Befindlichkeiten in Ost und West penibel auf den Grund gehen, um auch die Probleme, die es nach wie vor gibt, an der Wurzel zu erkennen und anzupacken? Zu welcher Haltung tendieren Sie?
Also ich tendiere ganz stark zu der Haltung zu sagen, eigentlich sind diese Differenzen übertrieben. Wir müssen auch versuchen, irgendwie über diese Differenzen, die es vielleicht geben mag, hinauszukommen. Aber wenn wir uns mal fragen, was ist denn nun eigentlich typisch Ostdeutsch und was ist typisch Westdeutsch, dann kommt man sehr schnell ins Schwittern und kann eigentlich das gar nicht so ganz genau bestimmen. In meinen Augen ist wichtig sozusagen, dass ständig der Vergleich, jedenfalls bei den Ostdeutschen, mit dem Westen mitläuft. Sind sie besser gestellt? Haben sie mehr zu sagen? Wird auf sie stärker gehört als auf uns? Das läuft sozusagen mit, weil man seit Jahren, seit Jahrzehnten immer den Westen als Maßstab hat. Das kann man gar nicht vermeiden. Das ist sozusagen die potentere Gesellschaft, kulturell reicher, wirtschaftlich stärker und so weiter. Man vergleicht sich damit, das läuft mit, aber gewissermaßen, man produziert diese Differenz in der Kommunikation. Und wenn man dann sagt, was ist denn eigentlich die inhaltliche Substanz, was macht den Ostdeutschen aus, dann werden sich die Ostdeutschen sehr stark unterscheiden. Und ich habe zum Teil eine ganz andere Meinung von dem, was typisch Ostdeutsch ist, als viele meiner ostdeutschen Freunde und Bekannten. Also dann wird es gewissermaßen schwierig. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass es an vielen Stellen eine herbeigeredete, eine inszenierte Differenz ist. Eine Differenz, die gewissermaßen auch erst hervorgebracht wird in der Kommunikation.
Machen wir mal eine Zeitreise. Gehen wir gedanklich mal zurück in die 80er Jahre. Ich habe schon gesagt, Sie sind in Weimar geboren, haben dann in Leipzig studiert. Mal abgesehen von dem Wendejahr 1989, wie haben Sie diese Dekade der 80er Jahre in der DDR in Erinnerung? War das eine, wie ich mal gelesen habe, eine bleierne Zeit? Können Sie sich daran erinnern? Haben Sie das auch so empfunden, die 80er in der DDR?
Ja, das habe ich unbedingt genauso empfunden. Ich kann mich an ein Gespräch erinnern mit einem Kollegen, damals an der Theologischen Fakultät. Ich war jünger als er, vielleicht so 15 Jahre jünger. Und irgendwie kamen wir ziemlich bald auf den Punkt zu sagen, also wegen mir nach 1968, dieser ältere Kollege, sehr genau wahrgenommen. Da gab es sowas wie eine Hoffnung auf einen Frühling, einen demokratischen Frühling in der Tschechoslowakei, aber auch in der DDR. Dann kam Erich Honecker zur Macht 1971. Auch da gab es neue Hoffnungen. Dann wieder auch mal noch ein paar Hoffnungen, so Ende der 70er Jahre. Aber mit den 80er Jahren, da waren wir uns eigentlich einig. Sind die Hoffnungen weitgehend erstorben? Man hat sozusagen das Gefühl gehabt, in diesem Land ändert sich nie etwas. Es wird nie zu Reformen kommen. Es wird sich nie zum Besseren wenden. Wir können froh sein, wenn es nicht sehr schnell schlimmer wird. Und eigentlich ein Gefühl von Resignation hat sich über dieses Land gelegt und es hat eigentlich fast jeden ergriffen. Ich fand das bemerkenswert, dass dann diejenigen, die damals viel jünger waren als ich, die so, sagen wir mal, 18 waren oder 16 oder auch 20, dass die wieder ganz neu sozusagen mit der DDR gekämpft haben. Für meine Generation, auch für die Älteren, war das weitgehend gelaufen.
Also bleierne Zeit, der Ausdruck, der stimmt offenbar. Viele gaben ihr Land ja auch gewissermaßen auf. Es gab Ausreisen in Massen tatsächlich. Es musste etwas passieren. Das war so die Stimmungslage?
Ja, es musste etwas passieren und man hatte das Gefühl, es passiert nichts. Also es passierte etwas, zum Beispiel in Polen. Es passierte etwas sogar in der Sowjetunion mit Gorbatschow, aber nicht in der DDR. Das war das Gefühl. Also das hat ja damals auch, das haben die Verantwortlichen im Politbüro gesagt, dass es keinen Grund gibt, die eigene Tapete zu wechseln, nur weil der Nachbar die Tapete wechselt. Das war damals so ein geflügeltes Wort, was andeuten sollte, wenn es denn Glasnost und Perestroika gibt, das war ein Hoffnungsschimmer. In der Sowjetunion, dann heißt das auch lange nicht, dass sowas auch in der DDR eingeführt wird. Also die Oberen in der DDR haben ganz klare Signale ausgesandt, hier ändert sich nichts. Und das war im Grunde genommen auch strategisch ziemlich klug, weil dadurch die Menschen sich entmutigt fühlten und nicht die Hoffnung schöpften, dass sie irgendetwas an diesem System verändern können.
Aber irgendwann haben sie ja tatsächlich dann Mut gefasst, denn in dem letzten 80er Jahre, nämlich 1989, passierte ja doch etwas, nämlich etwas Ungeheuerliches ja praktisch auf den Straßen von Plauen, Leipzig und in vielen anderen Städten. Die DDR-Bürger legten, wie es so manche nannten damals, ihre Angst ab und wagten es, ihrem Unmut auf Demonstrationen Ausdruck zu verleihen. War das damals Mut oder war das die schiere Verzweiflung?
Also zumindest war es auf jeden Fall völlig überraschend. Also selbst diejenigen, und ich gehörte zu denjenigen, die auf die Straße gegangen sind, trauten gewissermaßen ihren Augen nicht. Uns gegenüber standen die Polizeiketten und wir haben da protestiert, aber auch überhaupt nicht sozusagen mit dem Gefühl, dass wir jetzt besonders mutig sind, sondern wir waren eigentlich alle, soweit ich das in Erinnerung habe, und das erzähle ich mich mit dazu, wir waren alle sehr, sehr vorsichtig. Dann waren wir so vielleicht 500 Leute oder manchmal auch 2000. Das war schon relativ viel. Man konnte sich sozusagen Anfang September, Mitte September, Ende September bei diesen 1000 oder 2000 Leuten, die in Leipzig protestiert haben, auf dem Platz der Nikolaikirche, also direkt vor der Nikolaikirche, wenn man aus dem Friedensgebet herauskam, man konnte sich da einigermaßen sicher fühlen. Aber es war eigentlich im Grunde genommen geradezu unwirklich. Man musste eigentlich damit rechnen, dass jeden Augenblick zugeschlagen wird. Man wunderte sich, also ich wunderte mich auch, dass das nicht geschieht.
Und, aber weil man sich in der Menge, Sie sprachen gerade die Zahlen an, die stiegen ja rasant. Da konnte man sich doch mit der Menge, mit der steigenden Menge immer sicherer sein. Oder war das nicht so, das Gefühl der Sicherheit, ups, ich bin ja gar nicht alleine, ich bin ja zu 500, jetzt bin ich zu 2000. Hat einem das nicht auch ein bisschen Selbstvertrauen gegeben?
Ja, durchaus, das war schon eine Sicherheit. Man konnte sich nicht vorstellen, dass dieses System nicht irgendwann zuschlagen wird.
Zurückschlägt.
Ja. Also dann die Leipziger gingen dann schon zu 15.000 oder 20.000 auf die Straße. Das war am 2. Oktober. Aber es war ganz klar, das kann dieses System niemals hinnehmen. Und man hat ja damals erwartet, dass am 9. Oktober dann zugeschlagen wird. Also tatsächlich, die Masse bot einen Schutz. Aber man war vorsichtig und ich kann mich daran erinnern, am 25. September nach dem Muttersgebet bewegten sich die Demonstranten das erste Mal aus dem Nikolaikirchhof heraus und gingen dann auf den Leipziger Ring. Und das war überhaupt nicht so, dass man das Gefühl hatte, wir machen hier eine Revolution. Und es war eigentlich mehr so, dass keiner vorangehen wollte. Und keiner wollte die Verantwortung übernehmen. Man hatte sich sozusagen versucht, hinter den anderen zu verstecken. Und dann ging es langsam voran. Und eigentlich mehr sozusagen von hinten wurde man geschoben, als dass da von vorne irgendjemand sozusagen aufgerufen hat. Man rief dann zwar, losgehen, losgehen, losgehen. Aber es ging keiner los. Und ganz langsam hat sich dieser Zug dann nach vorne bewegt. Und dann kam man auf den Ring. Also mit anderen Worten, die Masse war ein Schutz. Aber es war auch ständig so, dass diejenigen, die losgelaufen sind, die demonstriert haben, irgendwie eine hohe Bereitschaft zeigten, schnell wieder in die Reihe derjenigen zu schlüpfen, die nur dabei sind und die nur zuschauen, die am Rande stehen. Man hat dann also gerufen von innen her, reiht euch ein, man möchte diejenigen, die am Rande stehen, integrieren. Aber zugleich war man auch immer bereit, sich wieder zurückzuziehen und sogar noch am 9. Oktober, wo 70.000 in Leipzig auf die Straße gegangen sind, war die Angst groß, die Zurückhaltung und die Vorsicht enorm hoch.
Das war wahrscheinlich genau der Zwiespalt, dass man einerseits Mut fasste, andererseits natürlich nie sicher sein konnte, wie die Staatsmacht reagiert, oder? Und das passt ja auch dazu, dass man einerseits wollte auf die Straße gehen und demonstrieren, andererseits sich auch immer wieder Schutz suchte, weil man eben nicht wusste, wie geht's denn jetzt weiter? Stimmt das so ungefähr, die Gefühlslage?
Ganz genau. Also sozusagen auf der einen Seite war das Gefühl, der Druck, hier muss sich was ändern. Und wenn wir jetzt nicht auf die Straße gehen, dann wird das immer so weitergehen. Und man sah sozusagen, dass es eine Art Gelegenheitsfenster ist. Jetzt sind wir schon 2000, jetzt sind wir 5000, jetzt sind wir 20.000. Wir müssen weitermachen. Das war das Gefühl auf der einen Seite. Aber auf der anderen Seite, man hat dem System, man hat dem SED-Regime wirklich alles erdenklich böse zugetraut. Man hat also eigentlich nicht sich vorstellen können, dass dieses System sich das bieten lassen würde. Und eigentlich rechnete man damit, dass irgendwann geschossen wird oder dass Panzer auffahren oder dass Lastwagen, Räumfahrzeuge in die Menge hineinfahren. Also man hatte zu diesem System überhaupt kein Vertrauen. Ganz im Gegenteil, man traut ihm alles Schlechte zu.
Gut, es gab ja auch in der Geschichte der Deutschen Demokratischen Republik durchaus Beispiele, dass man da vor nichts zurückgeschreckt hat. Aber galt das auch 89? Ich frage das vor dem Hintergrund des damaligen russischen Staatschefs Gorbatschow, der viel zu der Zeit von Öffnung und Transparenz, von Glasnost redete. Wusste man das in der DDR und hat man daraus auch Hoffnung schöpfen können?
Ja, das wusste man natürlich. Darauf hat man sich auch immer bezogen, sogar innerhalb der SED-Eliten, in den Funktionseliten, in den Betrieben, in den Universitäten, wurde ständig Bezug genommen auf Gorbatschow. Aber man wusste natürlich nicht, inwieweit man sich darauf verlassen konnte, dass die sowjetischen Truppen nicht eingreifen würden. Also es war schon klar, dass die sogenannte Brezhnev-Doktrin, wie es hieß, ja, also sozusagen die Bereitschaft, notfalls auch mit Gewalt einzugreifen, gefallen war. Das wusste man, aber man wusste nicht, ob man sich daran hält. Man
hatte auch. Das heißt, ein Restrisiko blieb immer, oder?
Auf jeden Fall. Ja, nicht nur das, sondern nicht nur ein Restrisiko, sondern eigentlich waren sich die Menschen relativ gewiss, dass dieses System gewalttätig wird und dass es zuschlagen wird. Man hatte also die Erfahrung vom 17. Juni 1953 und diese Erfahrung wurde über Generationen hinweg weitergegeben. Und wo auch nur im geringsten Mal in der DDR protestiert wurde, wurde das in der Regel sofort niedergeschlagen. Und dass es da, also in diesem Augenblick sozusagen im September, Oktober 89 so nicht geschah, hängt mit vielen, vielen Faktoren zusammen, die auch zum Teil ganz kontingente Natur sind. Nenne Nummer eins, also am 7. Oktober hat die DDR ihren 40. Jahrestag gefeiert und es war sozusagen nicht im Sinne der Parteiführung, besonders Erich Honeckers, vorher zuzuschlagen. Man wollte der Weltöffentlichkeit von der DDR ein heiles Bild präsentieren und deswegen haben sich die Sicherheitskräfte zurückgehalten in den entscheidenden Wochen und dann konnte sich gewissermaßen der Massenprotest formieren und am 9. Oktober waren es dann eben schon so viele, dass die Kosten, falls man doch mit Gewalt in die Massen hineingegangen wäre, so hoch waren, dass man sich das genau überlegen musste, ob man das wirklich in Mitteleuropa machen kann.
Mhm. Tatsächlich glückte, wie wir ja längst alle wissen, damals die Revolution, ohne dass auch nur ein Schuss gefallen ist. Das müsste den Ostdeutschen, allen, die damals an der Revolution beteiligt waren, alle, die auf der Straße waren, aber auch allen anderen, doch ein ungeheures Maß an Selbstbewusstsein verliehen haben, oder?
Ja, das allerdings. Also ich erinnere mich daran, ich erinnere mich an viele Berichte aus der Zeit, wo die Menschen, das war in Plauen der Fall, in Dresden, in Leipzig, an vielen Stellen, sie sind mit einer großen Angst auf die Straße gegangen und sie hatten nichts in der Hand. Sie konnten sich nicht schützen und sie wussten auch, dass wenn sie auch nur die geringste Gewalt anwenden, also wenn sie sozusagen gegenüber den Sicherheitskräften irgendwie ausfällig werden, das sofort zu ihren Ungunsten ausschlagen würde. Also sie waren sozusagen auf Gewaltlosigkeit aus taktischen Gründen geeicht. Aber nachdem sozusagen das System seinerseits nicht zugeschlagen hatte, ging man erhobenen Hauptes, das berichten ganz viele, erhobenen Hauptes von dem Platz des Protestes und hatte das Gefühl gehabt, wir haben dieses System besiegt. Das war in Plauen so, am 7. Oktober, das war in Leipzig so. Und da erzählen die Leute, auf einmal waren sie so glücklich und sie hätten das nie für möglich gehalten, dass sie dieses System, dieses waffenstarrende System besiegen könnten. Aber nach dem 9. Oktober hatten sie das Gefühl, dass sie es geschafft haben. Und eine Woche später, zur nächsten Montagsdemonstration, kamen dann die Menschen mit ihren Familien, mit den Kindern. Das heißt, die Angst war dann überwunden.
War tatsächlich überwunden. Ja, es war. Aber was man auch auf keinen Fall wollte, das war, glaube ich, auch von vornherein klar, war, ich sag mal, sowas wie einen dritten Weg. Wir versuchen mal einen neuen Sozialismus. Vielleicht ist der alte noch nicht so richtig durchgedrungen. Das war ja ein Ansatz, den viele Intellektuelle seinerzeit vorbrachten, wie sie in ihrem schon zitierten Buch ja auch ganz eindrücklich schildern. Die Mehrheit der Bürger wollte doch wahrscheinlich nur eins, die Wiedervereinigung, oder?
Na, das, da muss man, glaube ich, sehr genau drauf schauen, über welche Zeitperiode wir jeweils sprechen. Mhm. Also wenn wir jetzt sprechen über die Zeit Anfang Oktober, da war der Gedanke einer Wiedervereinigung völlig illusorisch. Also, ja. Das konnte man sich gar nicht vorstellen. Sondern in dieser Zeit ging es eigentlich nur um eins, irgendwie Widerstand zu leisten, sich aufzulehnen, nicht alles mit sich machen zu lassen. Und deutlich zu machen, dass man einen anderen Weg gehen will, als die Führung der SED es wollte. Das hat sich natürlich in dem Augenblick radikal verändert, wo zur Überraschung aller am 9. November die Mauer aufging. So in diesem Augenblick öffnete sich der Horizont und es dauerte wirklich in der Tat vielleicht 2 Wochen. Also Ende November haben die meisten Menschen in der DDR schon gesagt, also ungefähr die Hälfte, vielleicht ein bisschen mehr als die Hälfte, die Wiedervereinigung wird kommen. Und viele haben sie angestrebt, aber auch da noch haben viele sehr wohl darüber nachgedacht, ob es nicht sowas geben könnte wie einen erneuerten, einen demokratischen Sozialismus. Man muss sich vorstellen, die Menschen waren über Jahrzehnte in dieses System eingesperrt und auf einmal ändert sich alles. Man kann nicht sozusagen von heute auf morgen von Sozialismus auf Demokratie, von Planwirtschaft auf Marktwirtschaft umstellen. Und in dieser Zeit ging auch in den Köpfen der Menschen alles durcheinander. Sie wollten sozusagen auf der einen Seite möglicherweise irgendwie in einer Zukunft, in einer vielleicht sogar fernen Zukunft, die Wiedervereinigung. Aber sie dachten, vielleicht kann man auch noch was von dem Sozialismus retten. Und erst im Laufe von Wochen wurde das immer klarer, dass tatsächlich die DDR auch wirtschaftlich am Ende ist und dass die Wiedervereinigung eine Lösung auch der wirtschaftlichen Probleme der DDR darstellt. Und dann wurden es immer mehr, die sozusagen Wiedervereinigung wollten, und zwar Wiedervereinigung so schnell wie möglich. Das war ja, aber ein langer Prozess.
Die dann auf die Linie ganz eindeutig von Helmut Kohl vor allem eingeschwenkt sind, der daran ja auch nie in Zweifel gelassen hat. Ne?
Ganz genau. Und ich glaube, das ist also bestimmt nicht so zu interpretieren, was oft gemacht wird, dass Helmut Kohl sozusagen der starke Mann aus dem Westen den Osten überrollen wollte und ihn vereinnahmen wollte und kolonialisieren und übernehmen. Das sind so die Erzählungen, ja, aus der heutigen Zeit, 3 Jahrzehnte danach. Helmut Kohl in der damaligen Zeit hat immer folgende Formulierung gebraucht. Ich bin davon überzeugt, sagte er, auch öffentlich, dass die deutsche Einheit kommen wird. Wir wissen nicht wann, aber wenn die Ostdeutschen es wollen, dann werde ich mich dafür einsetzen. Aber dieser Konditionalsatz, wenn die Ostdeutschen wollen, der ist sehr wichtig zu sehen, denn es dauerte eine Zeit, bevor die Ostdeutschen sich da sehr klar positioniert haben. Das war das erste Mal am 19. Dezember bei der großen Demonstration von mehreren Tausend in Dresden, wo Helmut Kohl aufgetreten ist, wo ihm das erste Mal klar wurde, dass die deutsche Einheit möglicherweise bald kommen wird und dann vor allem natürlich bei der Wahl am 18. März zur Volkskammer in der DDR, wo dann gewissermaßen die Allianz für Deutschland die Mehrheit bekommen hat, da war dann klar, dass es sehr bald in Richtung Wiedervereinigung gehen wird. Und man muss jetzt noch einen Punkt hinzufügen, dass die Menschen dann so stark auf Kohl abgefahren sind, hängt nicht vorrangig damit zusammen, dass Kohl gewissermaßen versucht hat, den Osten zu vereinnahmen, sondern damit, dass die Menschen, die auf die Straße gegangen sind und die eine Veränderung in der DDR wollten, nach einer Führung gesucht haben. Sie brauchten eine Vertretung, sie brauchten jemanden, der ihre Interessen repräsentiert. Und das hatten Sie jetzt schon angesprochen. Die Intellektuellen und auch die Oppositionsgruppe kamen dafür zu einem großen Teil eben nicht in Frage.
Nicht in Frage, ja. Dann kam auch das schon von mir zitierte Votum der DDR-Volkskammer vom August 1990 zugunsten der Wiedervereinigung. Die Bundesrepublik, das muss man sich vielleicht vor dem Hintergrund auch nochmal klar machen, hat sich also die DDR nicht einverleibt, wie es nachträglich viele behaupten, sondern es war tatsächlich aus der ersten frei gewählten DDR-Volkskammer heraus der mehrheitlich gefasste Beschluss, die Wiedervereinigung anzustreben, oder?
Na, ganz genau. Also es gab vorher sozusagen Anfragen seitens der DDR-Regierung, das war damals die Motrow-Regierung, also vor der Wahl von März 1990, ja, und auch vom Runden Tisch, dass der Westen doch die DDR unterstützen sollte. Und Kohl hat gesagt, nein, das mache ich nicht. Die wollten damals in Anführungszeichen nur 10 bis 15 Milliarden D-Mark haben, damit der Aufschwung Ost irgendwie zustande kommt. Und Kohl hat das abgelehnt mit dem Hinweis darauf, dass es sich nicht um eine gewählte Regierung handelt. Aber nachdem die Regierung gewählt war in der DDR, also nach dem 18. März, da hat man mit der DDR verhandelt und gewissermaßen dann auch den Einigungsvertrag ausgehandelt. Da hatte ja auch die ostdeutsche Seite eine Stimme, damals über Günter Krause als dem Chefunterhändler der DDR. Und ich würde auch sagen, es ist sehr wichtig zu sehen, dass die Ostdeutschen über die Einheit abstimmen konnten, die Westdeutschen hingegen wurden eigentlich nie gefragt.
Und dann kam zumindest wenn wir uns jetzt mal in die ostdeutsche Seele wieder so ein bisschen reinversetzen oder es zumindest versuchen, dann kam ich meine es aber ganz bewusst in Anführungsstrichen, der Schock. Oder wie es einst der aus Rostock stammende ehemalige Bundespräsident Joachim Gauck mal formuliert hat, die Ostdeutschen sehnten sich nach dem Paradies und wurden in Nordrhein-Westfalen wach. Sie sprechen, Herr Pollack, in Ihrem Buch von der, Zitat, schwierigen Ankunft der Ostdeutschen in Deutschland. Warum war es denn jetzt so schwierig? Ich frage das vor allem vor dem Hintergrund, dass man doch eigentlich wahnsinnig viel Selbstvertrauen hatte. Wir haben es schon besprochen, durch die Wende, die man wirklich vorbildlich geschafft hat, ohne dass ein Schuss fiel und so weiter. Das war doch viel Selbstvertrauen und trotzdem war es dann plötzlich ein Schock. Warum?
Ja, ich glaube, das war ein Schock. Und es gibt zwei Punkte, die dabei, glaube ich, wichtig sind. Auf der einen Seite waren die Erwartungen, das ist ja auch das Zitat von Joachim Gauck, ja, die Erwartungen der Ostdeutschen waren enorm hoch. Man hat schon mit sowas gerechnet wie mit einem zweiten deutschen Wirtschaftswunder. Paradies vielleicht nicht, aber zumindest man hat damit gerechnet, dass es vielen Menschen bald sehr viel besser gehen wird. Man war nicht vollkommen unrealistisch im Osten. Also es gibt so Befragungen aus der Zeit 1990. Wie lange wird es ungefähr dauern, dass der Osten an den Westen angeschlossen hat? Da haben die Leute nicht gesagt, in 2 Jahren ist es soweit. Aber in 8 Jahren... vielleicht auch in 10 Jahren, aber so in einiger Zeit werden
wir. Aber es klang schon einigermaßen realistisch, nicht so völlig illusionär.
Ganz genau. Es war nicht völlig illusionär. Das ist der eine Punkt. Es waren hohe Erwartungen, die man aber zum Teil selber gezähmt und zurückgenommen hat, also wo man nicht sozusagen Illusorisches erwartet hat. Auf der anderen Seite, das ist der zweite Punkt, der auch wichtig ist, den haben Sie jetzt auch schon angesprochen, man hatte ein enormes Selbstbewusstsein. Also der Gedanke war, über 40 Jahre haben wir dieses ineffiziente System erdulden müssen. Und wir mussten uns immer beugen unter die Inkompetenz der Funktionäre. Wenn wir nur so könnten, wie wir wollten, dann würde das ganz anders hier laufen. Also wir sind die Arbeiter, die Ingenieure, wir sind diejenigen, die die Wirtschaft am Laufen halten. Und wenn das politische System weggefegt ist, dann können wir uns voll verwirklichen. Das hat man erwartet.
Und plötzlich kam dann die Wende, die gezeigt hat, ups, wir werden ja gar nicht gebraucht, zumindest viele nicht. Massenarbeitslosigkeit, hat das zu einem starken Knick geführt?
Das ist der entscheidende Punkt. Das ist wirklich, in meinen Augen ist das wirklich also eine tragische Situation. Man ging mit den besten Absichten in die Einheit. Man war auch bereit, sich auf die neuen Verhältnisse einzustellen. Man hat Umschulungen in Kauf genommen. Man hat sich umqualifiziert. Man hat sich auf dem Arbeitsmarkt umgetan. Und obwohl man bereit war, alles zu geben, hat man die Erfahrung machen müssen, dass der Osten nicht auf die eigenen Beine kommt. Mal ruhig eine Zahl. Die Industrieproduktion im Osten Deutschlands ist innerhalb von 2 Jahren 70% zusammengebrochen. Einen solchen Zusammenbruch haben wir nicht in Polen gehabt, haben wir nicht in Tschechien gehabt und noch nicht mal zur Wirtschaftskrise 1929. Mit anderen Worten, da ist wirklich etwas passiert, was man so nicht erwarten konnte. Und das war ein Schock für die Ostdeutschen. Und natürlich war die Frage, ob man das sich nicht selber zuschreiben muss, ob man einfach sozusagen unfähig ist, ob man nicht in der Lage ist, sozusagen den Anforderungen des Westens in der Marktwirtschaft Genüge zu tun. Und dieser Schock, der sitzt im Grunde genommen bis heute tief.
Nachher ist man natürlich immer schlauer, das ist klar. Jetzt sind 30 Jahre ins Land gegangen. Dennoch, lassen Sie uns ruhig noch mal ein Stück zurückwerfen. Gab es denn damals grobe Fehler bei der Wiedervereinigung? Ich denke an die Treuhand, ich denke an die Wechselkurse. Oder hat man im Großen und Ganzen alles richtig gemacht? Man muss sich ja auch den ungeheuren Druck der Straße von damals noch vergegenwärtigen. Man hatte nicht viel Zeit. Vor allem hatte man kein Vorbild für solch eine Wiedervereinigung. Also wie würden Sie es, um es grob zu machen, sagen? Hat man damals im Großen und Ganzen alles richtig gemacht? Oder gab es auch wiederum grobe Fehler, unter denen wir heute sogar noch leiden, vor allem in Ostdeutschland möglicherweise?
Das ist, glaube ich, sehr, sehr schwer einzuschätzen. Also ich bringe mal jetzt meine Perspektive als, wie das die Ostdeutschen so gerne sagen, als unbedarfter Ossi. Ich habe gedacht, na klar, da kommen jetzt die Experten aus dem Westen, die ganz genau wissen, wie es läuft, die Wirtschaftswissenschaftler und die Politiker und die Firmenchefs, und innerhalb kurzer Zeit wird das schon bergauf gehen. Und es ist schon erstaunlich, dass, wenn man das also liest, was da Wirtschaftshistoriker, Wirtschaftswissenschaftler schreiben, dass das eben überhaupt nicht klar ist, was nun die entscheidenden Faktoren waren, warum es so schiefgegangen ist. Sie haben das ja auch gesagt, es gab den Druck der Straße, es gab vor allen Dingen die Gefahr der Abwanderung. Viele Ostdeutschen sind auch damals noch nach der Wiedervereinigung in den Westen gegangen, also Arbeitskräfte gingen im Osten verloren. Man musste etwas tun, um diesen Abstrom aufzuhalten. Und dann hat man eben sehr stark auf ein liberales Wirtschaftskonzept gesetzt. Und ich kann das nicht beurteilen, ob das nun richtig war oder ob das falsch war. Wirtschaftswissenschaftler sagen, wahrscheinlich wäre es gut gewesen, die Betriebe, die im Osten Deutschlands natürlich nicht die Produktivität hatten wie im Westen, aber die zum Teil auch gar nicht so schlecht dastanden, zu schützen. Zum Beispiel, indem man also eine Zollgrenze einführt, indem man zunächst mal nicht die Westmark einführt. Andererseits, wenn man das wieder sozusagen gegenliest, dann muss man sagen, ja, wenn die Westmark nicht gekommen wäre, wären die Leute weiterhin abgewandert. Also entweder die Westmark kommt, wenn die Westmark nicht kommt, gehen wir zu ihr.
Gehen wir, ja.
Ja, das war der Slogan, das war eine klare Drohung. Ja. Also der Slogan lautete, kommt die Westmark, bleiben wir, kommt sie nicht, gehen wir zu ihr. Ja, das ist eine klare Ansage. Und man musste sozusagen auf diese Situation reagieren.
Ob
man
schnell reagieren vor allem auch, ne?
Schnell reagieren, ob man da alles richtig gemacht hat. Die meisten heutzutage bezweifeln das. Andere, die so damals Verantwortung hatten, also wegen mir in der Treuhand, die nun also heutzutage viel Prügel bekommt, Birgit Breuel, damals als Treuhandchefin, sagt, wir hatten eigentlich kaum eine andere Chance. Wir haben versucht, so viel wie möglich von der Substanz, von dem Kapital im Osten, von den Betrieben zu erhalten. Aber es ist uns eben nicht gelungen, die Investoren zu überzeugen, dass sie in weitgehend marode Betriebe investieren. Andere sagen, so marode waren die gar nicht. Das ist wirklich, also das ist umstritten, in meiner Meinung.
Das ist eine Frage der Perspektive. Sie schreiben jedenfalls in Ihrem Buch, Herr Pollock, von Zitat, viel Enttäuschung, Missmut, Empörung und dann eben auch vielfach von Ostalgie, die sich danach ergeben hat, oder?
Ja, genau. Also das haben die Ostdeutschen nicht erwartet, dass sie so schlecht dastehen. Persönlich ging es den Menschen ja relativ gut, muss man sagen. Ja? Also es ist ja sehr viel Geld vom Westen in den Osten geflossen. Aber die Wirtschaft ist zusammengebrochen, die Firmen sind zusammengebrochen, die Unternehmen. Und man hat das Gefühl gehabt, dieses Land kommt nicht auf die eigenen Beine. Und das hat den Stolz dieser Menschen sehr stark gebrochen. Also die fühlten sich irgendwie gedemütigt durch diese Erfahrung. Und dann tatsächlich passiert etwas ganz Merkwürdiges. Man wertet dann das System, was man sich so dringend gewünscht hat, den Westen, den wertet man ab. Und die frühere DDR, über deren Verschwinden man über Jahre hinweg froh war, die wird aufgewertet. Und auf einmal entdeckt man so viele positive Seiten an der DDR, wie die DDR nie gehabt hat. Also dann ist auf einmal sogar der Wohnungsmarkt war viel besser in der DDR und die Schulbildung war viel besser. Und natürlich die medizinische Versorgung ohnehin, obwohl jedem klar war, dass natürlich, nehmen wir mal die medizinische Versorgung, dass die zum Teil katastrophal war, dass also die Kliniken überlastet waren, dass sie oft auch gar nicht die richtige Arznei hatten, dass es immer auch Lieferstopps gab. Also man hat
aber es war, wenn ich Sie richtig verstehe, praktisch eine fast schon zwangsläufige Konsequenz aus der Entwertung vieler Lebensleistungen und auch Erwartungen vieler Ostdeutscher an die Einheit, oder?
Ganz genau. Es war eine Art Selbstbehauptung. Man hat sozusagen versucht, den Westen schlecht zu reden und die DDR aufzuwerten. Ja, West ist auch nicht alles, was Gold, ist auch nicht alles Gold, was glänzt. Solche Sprüche gab es dann. Oder die Demokratie ist auch nicht so sehr viel besser als das autoritäre System in der DDR. Man hat sozusagen versucht, irgendwie sowas wie eine Gleichstellung zwischen dem Osten und dem Westen herzustellen. Und meines Erachtens nach war das vollkommen klar, dass das an den Realitäten vorbeigeht, aber es gab ein Bedürfnis danach, sich aufzuwerten. Es kommt zu dem ökonomischen Schock nämlich dies noch hinzu. Und das klingt eben auch in dem von Ihnen schon angeführten Zitat wieder, nämlich, dass man sich als Bürger zweiter Klasse fühlte. Und da ist wichtig sozusagen nicht nur der ökonomische Schock, sondern auch dies, dass man das Gefühl hatte, man wird schlecht behandelt.
Genau, kommen wir mal auf die Wessis zu sprechen. Ja. Die waren für viele tatsächlich auch mindestens eine Spur zu arrogant, überlegen und ignorant gegenüber der doch eigentlich unbestreitbar großen Revolutionsleistung der Ostdeutschen. Das war doch wahrscheinlich auch vielfach das Gefühl, oder?
Ja, vor allen Dingen wurden die Ostdeutschen mit bestimmten Attributen versehen. Dass sie demokratieunfähig sind, dass sie gemeinschaftsorientiert sind. Dass sie sich zurücksehen nach einer Gesellschaft, in der Leistungsdifferenzen keine Rolle spielen. Dass sie obrigkeitshörig sind, dass sie unterindividualisiert sind. Und das mussten sich die Ostdeutschen die ganze Zeit anhören. Das kam also sozusagen nicht nur in den Medien, da kam es auch. Und zwar auch nicht nur in irgendwelchen sekundären Medien, sondern auch in der FAZ. Ja, wurden die Ostdeutschen eigentlich nach allen Regeln der Kunst beschimpft, sondern auch in der alltäglichen Kommunikation. Also ich kann mich daran erinnern, dass ich also eigentlich das Gefühl hatte, jetzt beginnt das Leben, jetzt kann man reisen, jetzt kann man an den großen Konferenzen teilnehmen, jetzt kann man die Bücher lesen, die im Westen erscheinen, sich mit Leuten treffen, die interessant sind und so weiter. Aber wenn man das dann machte, wurde man sehr schnell auch immer wieder, nicht von allen, aber von sehr vielen und auch nicht durchaus nur von einer Minderheit, sondern ich würde sagen schon eher von einer Mehrheit in den Status des Unterlegenen hineingedrückt und es wird einem sehr schnell deutlich gemacht, was man doch für ein Loser ist. Und irgendwie hat man sich dann nicht so richtig wiedergefunden in dieser Kommunikation. Man dachte, ja, also klar, die DDR ist untergegangen, aber wir haben sie ja auch nicht geliebt. Man wurde dann zu jemandem gemacht, der auf einmal anfing, also nolens volens, die DDR zu verteidigen. Das wollte man gar nicht.
Das heißt, es wurden nicht nur die unbestreitbaren Leistungen der Ostdeutschen mit Blick auf die Revolution nicht gewürdigt, sondern ganz im Gegenteil. Man hat dann sogar noch draufgehauen von einem zum Teil mit einer etwas arroganten und überheblichen Attitüde im Westen.
Ja, ich würde das sagen, ja. Also ich schildere das in meinem Buch. Da gibt's, ich fahre im Zug und auf einmal kommt mit den Mitreisenden das Gespräch darauf, wo man herkommt. Und dann kann ich nicht verleugnen, dass ich aus dem Osten komme. Kurz zu schweigen, aber sie haben ja alles verkommen lassen im Osten. Also wir hatten damals ein Haus dort gehabt. Und als wir dort wieder hingefahren sind, da war ja, es war ja nichts restauriert, nichts gemacht. Aber Farbe haben sie doch gehabt. Also man hat das Gefühl gehabt, wir werden dafür die ganzen Defizite der DDR verantwortlich gemacht, wo wir eben auch das Gefühl hatten, dass wir das nicht stark beeinflussen können, dass wir das gar nicht verändern können. Und dann musste man das verteidigen. Und man kam dann dort automatisch in die Situation hinein, dass man sagte, ja, vielleicht gab es eben doch keine Farbe, obwohl es Farbe natürlich gab.
Warum dauert es so lange, bis man sich endlich einander kennen und auch schätzen lernt? Denn es ist ja, wie gesagt, 30 Jahre sind seitdem vergangen. Es ist doch längst an der Zeit, dass man sich einander auch annähert und schätzen lernt. Und dennoch hört man in Umfragen tatsächlich immer wieder, nein, da gibt es doch noch so manches Trennende. Warum dauert das so lange?
Also man muss ja auch sagen, an vielen Stellen ist da auch viel zusammengewachsen. Es gibt auch wunderbare Begegnungen zwischen Ost und West, die gab es immer. Und wir haben auch mittlerweile an Dominanz gewonnen. Aber ein Punkt, warum das doch so kompliziert war, den würde ich tatsächlich, sag mal, darin sehen, dass man über die Geschichte Westdeutschlands auch mal nachdenken muss. Die Geschichte Westdeutschlands ist eine unglaubliche Erfolgsstory. Wenn man sich, so wie ich das mache als Soziologe, mal die Zahlen anschaut, also das Wohlstandsniveau hat sich innerhalb von 40 Jahren vervielfacht. Es ist sozusagen nicht ein bisschen besser geworden, sondern die Menschen, wie sie sozusagen nach dem Zweiten Weltkrieg angefangen haben zu leben, die haben im Grunde nur einen solchen Aufstieg durchgemacht in 40 Jahren bundesrepublikanischer Geschichte, dass sie in den 80er Jahren tatsächlich auf eine Erfolgsgeschichte trotz aller Krisen zurückschauen können, die einzigartig ist. Natürlich nicht nur für die Bundesrepublik, auch für Frankreich und für Italien und für die anderen Länder Westeuropas. Und dieser wirtschaftliche Aufschwung ging eben einher mit einer politischen Stabilisierung. Und ich denke, man muss darüber nachdenken, wie man eigentlich diese westdeutsche Gesellschaft charakterisiert. Und ich würde sagen, es ist eine Aufstiegsgesellschaft. Eine Aufstiegsgesellschaft, die ihren eigenen Erfolg in den 80er Jahren im Grunde genommen noch nicht vollständig verdaut und verkraftet hatte. Die sozusagen noch damit beschäftigt war, sich selber zu definieren. Also inwieweit man sozusagen wirklich angekommen ist in diesem Wohlstand und in dieser gefestigten Demokratie. Und dann kommt der Osten dazu und dann möchte man den Ostdeutschen klar machen, dass dasjenige, was man geschafft hat, diese großartige Geschichte, dass das der Osten nachmachen muss. Und automatisch wird man gewissermaßen zu einem.
Das ist praktisch die Blaupause, die man sich vom Osten wünscht.
Ja, das ist die Blaupause, die man sozusagen auf den Osten auflegt. Und dann sagt man, und ihr müsst das noch lernen. Ihr müsst auch euer 68 haben. Und ihr müsst Demokratie lernen. Und ihr müsst wissen, wie es in der Marktwirtschaft zugeht. Und die Ostdeutschen haben die ganzen Jahre immer auf den Westen geschaut und hatten gedacht, ja, so, wenn es so wäre bei uns, das wäre wunderbar. Und sie hatten also im Grunde genommen den Westen längst als das Kriterium für ein gelungenes Leben, für eine gelungene Demokratie und für eine gelungene Wirtschaftsordnung anerkannt. Und dann erklären die Westdeutschen einem, ihr müsst das auch mal anerkennen. Und dann sagen die Ostdeutschen, das ist nicht das Problem, was wir haben.
Ist das denn eine, sagen wir mal, eine Befindlichkeit oder eine Ausgangslage, die vor allem die über 40-Jährigen, über 50-Jährigen, über 60-Jährigen vor sich hertragen? Mit anderen Worten, unter 18- oder 23-Jährigen ist die Teilung und deren Folgen doch überhaupt kein Thema mehr. Oder stellen Sie andere Dinge fest?
Nee, ich würde das auch sagen. Da gibt es starke Generationsdifferenzen. Allerdings ist schon auch verwunderlich eigentlich, dass viele der jüngeren Ostdeutschen gelegentlich dann doch auch sich als Ostdeutsche fühlen. Und das hängt natürlich ganz stark damit zusammen, dass sie von der Elterngeneration und von der Großelterngeneration geprägt sind. Und die Eltern- und die Großelterngeneration, dazu gibt es auch Forschungen, das ist im Grunde auch eine Generation, die über weite Teile es eben nicht geschafft hat. Wenn man also damals zur Zeit der Wende über 50 war, dann war es sehr schwer, in der westlichen Gesellschaft Fuß zu fassen. Viele sind dann arbeitslos geworden oder sind auch in Frühverrentung gegangen. Und dieses Gefühl, dass man sozusagen, dass diese Generation eine mehr oder weniger verlorene Generation ist, dass sie es nicht geschafft hat, das ist dann sehr stark auch auf die nachwachsende Generation übertragen worden. Und viele von den Jüngeren sind sozusagen loyal gegenüber ihren Eltern und Großeltern und haben dann auch ein Gefühl, also der Verbundenheit mit diesen älteren Generationen. Ich würde sagen, ja, die junge Generation hat diese Probleme nicht, aber irgendwie vererbt sich das eben auch.
Was könnte man in Ihrer Einschätzung, was sollte man vielleicht auch Ihrer Einschätzung nach heute machen? Was kann die Politik machen? Was kann die Gesellschaft machen, die natürlich sehr vielfältig ist, das ist mir klar, um das Zusammenwachsen weiter zu befördern?
Also ein wichtiger Punkt, den ich immer irgendwie wahrgenommen habe über die ganzen Jahre hinweg, und ich kann gar nicht genau beurteilen, ob sich das in den letzten Jahren vielleicht geändert hat. Ein Punkt, der mir aufgefallen ist, die Ostdeutschen reden sehr stark, wenn sie über die DDR sprechen, über die Wende sprechen, über die Revolution, über die Zeit danach. Die sprechen sozusagen sehr häufig, vor allen Dingen die Intellektuellen, in Richtung Westen. Das mache ich auch. Der Westen ist der Maßstab. Da will man gehört werden, da will man wahrgenommen werden. Und was irgendwie zu kurz gekommen ist, ist das Gespräch der Ostdeutschen untereinander. Und es ist irgendwie ein bisschen so, wie, also, wer von den Ostdeutschen kann am ehesten in der westdeutschen Öffentlichkeit Gehör finden? Und das zählt. Aber was eben gar nicht zählt, ist, dass die Ostdeutschen untereinander auch mal streiten oder mal diskutieren. Das wäre aber in meinen Augen wichtig, damit man sozusagen diese Differenz Ost-West depotenziert. Und die Differenz ist eben in bestimmten Kommunikationssituationen noch immer so dominant, dass sie gewissermaßen das Gespräch, das notwendige, kritische, auch selbstkritische Gespräch unter den Ostdeutschen immer wieder überlagert.
Zur Wendezeit war es ja nun so, und da spreche ich jetzt Sie vor allem unter anderem auch als Religionssoziologen an, dass die Kirchen ja im Prinzip auch eine Art Sammelbecken waren. Damals natürlich vor einem ganz anderen Hintergrund, das ist mir schon klar. Sie waren jedenfalls ein mutmachender und auch ein integrierender Faktor. Aber das lässt sich wohl kaum wiederholen auch, oder?
Ja, also ich würde ja auch, also die Kirchen in der DDR, vor allem die evangelischen Kirchen, waren als Sammelbecken der Opposition und überhaupt als ein Ort, wo man das freie Gespräch pflegen konnte, sehr wichtig. Sie haben auch die kritischen Bürger versucht zu schützen, soweit das eben ging in der damaligen Zeit. Sie waren wichtig als ein Kristallisationspunkt im Umbruch. Aber man sollte sie jetzt auch nicht, das machen die Kirchen selber auch nicht, man sollte sie jetzt auch nicht als gewissermaßen die Institutionen verklären, die im Prozess des Umbruches vorangegangen. Das war damals nicht so. Sie war wichtig, weil sie einen ideologischen und politischen Freiraum geboten hat. Aber der Umbruch hat sich zu einem großen Teil auch abseits von den Intellektuellen und von den kirchlichen und oppositionellen Eliten vollzogen. Es war eine Sache sozusagen der Bevölkerung sehr stark. Und deswegen kann man nicht einfach sagen, also das würde ich jedenfalls nicht sagen wollen, könnte sich die Kirche nicht auf das, was sie damals gemacht hat, besinnen. Worauf sollte man sich da besinnen? Sie hat auch damals sozusagen eher versucht, zwischen den verschiedenen Positionen zu vermitteln und war jetzt nicht der Stichwortgeber für die friedliche Revolution. Aber man muss, das haben Sie jetzt ja auch angesprochen, man muss schon sagen, es war nicht zu erwarten, dass es nicht nach 1989 zu einer Rückkehr der Menschen zur Kirche kommt. Hm. Also eigentlich war das sozusagen ganz, wäre das ganz logisch gewesen, dass nach 40 Jahren antikirchlicher Repression die Menschen sich wieder auf die christlichen Wurzeln besinnen. Das hat im Großen und Ganzen, es gibt ein paar Ausnahmen, im Großen und Ganzen nicht stattgefunden. Ganz im Gegenteil. Also 1989 machten die evangelischen Christen ungefähr 25% der Bevölkerung aus. Jetzt, 30 Jahre danach, sind es noch 15%. Also nochmal ist der Anteil der evangelischen Christen an der Gesamtbevölkerung um 10 Prozentpunkte gesunken. Und das zeigt sozusagen, dass die Kirchen, wenn erstmal die gesamte Gesellschaft konfessionslos ist, atheistisch ist und mit Kirche, Glaube und Christentum wenig anfangen kann, dass es die Kirchen sehr schwer haben, dann ihre Botschaft, ihre Praktiken, ihre Rituale in die Gesellschaft hineinzutragen.
Wir haben viel über Trennendes diskutiert, Herr Pollack, aber es gibt natürlich auch viele Gemeinsamkeiten. Sie haben es ja selber auch schon angesprochen. Wird sich das nicht ohnehin auf Dauer durchsetzen? Und außerdem, Ostfriesen und Bayern trennt da auch sehr viel. Vielleicht ist das genau die Vielfalt in der Einheit, wie es ja schon oft zitiert wurde, wo man sagen könnte, ja, warum eigentlich nicht?
Ja, ich finde, dass diese Differenzen zwischen Süd und Ost, sagen wir mal, ja, so auf so einer folkloristischen Ebene liegen und die wird es immer bleiben. Das ist auch schön, da kann man seine Witze machen, damit kann man spielen. Das ist auch schön, wenn Menschen sozusagen in ihrem Dialekt reden und dann eine stärker im Dialekt und der andere weniger. Ich glaube, die Differenz West-Ost ist schon irgendwie stärker politisch aufgeladen und sie ist an vielen Stellen nicht mehr sichtbar, aber sie kann jederzeit sozusagen präsent gemacht werden. Und wenn man sich mal die Leute anschaut, die die AfD wählen, das ist ja nun im Osten deutlich mehr als im Westen, und die spielen sozusagen auch auf der Differenz zwischen Ost und West. Wir sind die Vergessenen, wir sind diejenigen, die man verachtet. Und dann kann man all die ganzen Ressentiments mobilisieren, die es eben im Osten gibt. Da kommt es in meinen Augen doch schon darauf an, dass man sehr sensibel mit diesen Empfindlichkeiten umgeht. Also ich würde es eigentlich nicht für sehr ratsam halten, die Differenzen zwischen wegen mir Preußen und Ostfriesen oder Bayern und Preußen auf derselben Ebene zu behandeln, wie die Differenzen zwischen Ost und West.
Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, Sie haben es selber gehört. Es gibt noch stark politisch aufgeladene Differenzen zwischen Ost und West. Und wir tun alle gut daran, uns ihnen auch ordentlich zu widmen, damit Deutschland vielleicht in 10 Jahren, vielleicht in 20 Jahren dann tatsächlich ein wirklich final zusammengewachsenes Land geworden ist. Man sollte jedenfalls sehr sensibel mit diesen Empfindlichkeiten umgehen. Danke Ihnen sehr für diese Zeitreise und auch gleichzeitig hochaktuelle Einordnung, Analyse. Ich danke Ihnen, Detlef Pollack, für diese interessanten Einblicke in die deutsche Geschichte.
Ich würde Ihnen auch gerne danken wollen für Ihre wunderbaren Fragen, Herr Roberts. Vielen Dank.
Danke auch.